Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir befinden uns im Matthäusevangelium und ich freue mich, dass wir in diesen wichtigen Kapiteln sind, wo wir sehen, wie Jesus unterwegs ist. Wir haben im 8. Kapitel letzte Woche schon begonnen und ich habe dort eine Sache erwähnt. Und zwar habe ich gesagt, dass es eine Notwendigkeit gibt für eine gesunde Theologie des Leids. Sprich, wenn wir uns mit dem Thema der Heilung beschäftigen und der Wiederherstellung unseres Körpers durch Gebet, durch Wunderwirkung Gottes, dann ist natürlich immer wieder die Frage, was ist, wenn es nicht passiert? Was ist mit dem Leid, womit ich konfrontiert bin? Oder auch Freunde, Verwandte, Bekannte, die durch Leidphasen gehen. Wenn wir uns so stark jetzt mit diesen Themen beschäftigen, was können wir dann dazu sagen? Und da möchte ich gerne zu Beginn reinschieben, dass Leiterfahrungen zum Glauben auch dazugehören. Ich habe mich getroffen mit älteren Geschwistern. Ich war bei Familie Chapp und Hannelore hat mir gesagt, wir haben die Psalme gelesen und mir ist wieder neu klar geworden, wie gewichtig das Thema der Klage ist in den Psalmen. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht und hier seht ihr, dass die ganzen Psalmen mal aufgeteilt sind in Kategorien. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien von Psalmen, zum Beispiel die Anbetung oder Weisheitspsalme oder Danksagungen. Und oben rechts auf Englisch steht dort Lament, Klagen. Und das ist der größte Part in dem Gesangsbuch der Bibel. Es war Gewohnheit von Gläubigen im Alten Testament und auch im Neuen Testament hat man diese Lieder gesungen, dass man auch klagt. Und das hat dann auch Gründe. Man klagt ja nicht einfach so, sondern weil Leid auch uns heimsucht. Und es ist wichtig, dass wir uns auch dieser Thematik stellen, dass Leiterfahrungen zu unserem Leben gehören. So können wir zum Beispiel in 1. Mose 50, Vers 20 lesen, wie ein Josef durch sehr große Leiterfahrungen gegangen ist und konfrontiert mit seinen Brüdern, die ihm viel Leid gebracht haben, sagt er, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Er sagt nicht, dass diese Leiterfahrung völlig weg wäre, sondern ich ging durch Leid, aber Gott hat einen Plan sogar im Leid mit unserem Leiden. Gott kann es zum Guten wenden und sich dadurch verherrlichen. Darum lesen wir auch in Römer 8, Vers 28, wo Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, einige sind hier unter uns, die Gott lieben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, oder zum Besten dienen, kann man auch übersetzen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du berufen bist von Gott, dann werden alle Dinge, die, mit denen du konfrontiert bist, dir zum Guten dienen, dir zum Guten mitwirken. Und das bedeutet nicht, dass alles gut ist, was geschieht, sondern auch schlechte Erfahrungen unser Leben kennzeichnen kann. Wenn du in Römer 8 hineingehst, das Kapitel ist auch voll von dieser Thematik, dass wir durch Leid gehen und dass wir auch einen sterblichen Leib haben und auch erwarten, dass endlich die neue Welt Gottes anbricht und wir erlöst werden von diesem Leid. Die ganze Schöpfung seufzt, heißt es dort, und wartet, dass endlich die Herrlichkeit hineinbricht. Und wenn wir das sehen, dass Gott diese Dinge gebraucht, dann werden wir, wenn wir unsere Augen öffnen, auch sehen, dass Gott Leidgeschichten auch unter uns gebraucht, um sich zu verherrlichen. Wer von uns hat schon mit Leid zu tun gehabt oder Leid ansehen müssen, wodurch Gott sich verherrlicht hat? Wer hat das schon erlebt? Gottes Herrlichkeit durch Leidphasen sind einige Hände, die hochgegangen sind. Und das gehört dazu, wenn wir zu diesem ganzen Thema der Heilung kommen, dass wir nicht blind sind, auch für diese Realität, die auch unter uns real ist. Aber wenn wir uns zu Matthäus 8, Vers 10 wenden, dann brauchen wir nicht nur eine gesunde Theologie des Leids, sondern wir brauchen auch eine gesunde Theologie der Herrlichkeit. Denn das ist das, was Jesus hier besonders beschäftigt und was uns jetzt auch beschäftigen wird. Denn für Jesus ist das Reich Gottes mit allen seinen Segnungen, dass Gott seine Königsherrschaft anbricht, ist etwas für ihn, was nicht nur in der Ferne ist, sondern was jetzt schon in unserem Alltag im Hier und Jetzt Wirklichkeit wird. Das ist eine gegenwärtige Wirklichkeit. In Lukas 17, Vers 21 sagt er, siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Man kann auch übersetzen, ist mitten unter euch. Dort, wo wir uns Gott zuwenden, wo wir von unsere eigenen Wege verlassen und von unserer Sünde uns umkehren zu Jesus und ihn als Retter annehmen. Dort, wo wir uns Gott zuwenden, dort merken wir, dass Gottes Königsherrschaft sich schon in uns manifestiert und wir es erleben, dass Gott regiert, dass Gott Herr ist. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist nicht etwas nur in der Ferne, sondern es wird schon real in euch. Gottes Realität wird erfahrbar, wird spürbar, wird sichtbar werden unter euch. Aber das Reich Gottes ist nicht nur etwas, was in uns schon startet, sondern auch etwas, was wir in der Zukunft erwarten. Denn erst wenn Jesus wiederkehrt, wird das Reich Gottes vollständig eingeführt werden. Und Jesus wird zu denen sagen, die zu ihm gehören, in Matthäus 25, Vers 34, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Erbt das Reich. Und hier sehen wir eine schöne Spannung von zwei Dingen. Auf der einen Seite startet etwas und auf der anderen Seite ist es noch nicht komplett da und wir warten darauf. Und schauen wir uns mal die nächste Grafik an. Ich möchte euch das ganz kurz illustrieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, damit wir begreifen, was hier eigentlich abgeht. Der erste Kreis zeigt unsere Weltzeit, diese Weltzeit, in der wir gerade sind. Und der zweite Kreis zeigt die zukünftige Weltzeit, die Herrlichkeit, das Himmelreich Gottes, worauf wir zusteuern, wonach wir uns sehnen. Und mit dem ersten Kreis Jesu ist sozusagen Eis, diese himmlische Sphäre in unsere Erde hineingerückt. Der Himmel küsst die Erde und wir sehen, dass wir das zweite Kommen von Jesus erwarten, um endlich nur noch in dieser zukünftigen Weltzeit zu leben und es vollkommen zu genießen. Das bedeutet, dass wir die Segnungen der zukünftigen Welt schon jetzt genießen, aber noch nicht vollkommen haben. Okay, einige, die hier schon einige Jahre unterwegs sind, haben mich das schon oft sagen hören, schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt und noch nicht. Und genau das sehen wir, wenn wir aufmerksam die Schrift lesen, wenn wir aufmerksam Jesus studieren, wie er gehandelt hat, was er gepredigt und gesagt hat, dann ist es genau dieses Prinzip, das Reich Gottes ist angebrochen, es ist aber noch nicht vollkommen aufgerichtet. Denn wenn es schon vollkommen aufgerichtet wäre, dann müssten wir worauf nicht mehr warten? Gibt es einige Christen unter uns? Auf die Wiederkunft Jesu. Weil dann hätten wir schon alles. Aber wir haben diese Sehnsucht in uns, weil wir wissen, dass nicht alles komplett wiederhergestellt ist. Und diese komplette Wiederherstellung, die kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und dann gehen wir ein in diese zukünftige Weltzeit, in das Himmelreich Gottes und genießen den Segen maximal. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Himmelreich schon angebrochen ist im Hier und Jetzt. Weil ansonsten, wenn wir keine Hoffnung haben und werden Matthäus 8 auch zur Seite legen, weil wir wirklich nicht glauben, dass Heilung für uns heute Möglichkeit ist. Dass Gottes Wunderwirken unter uns wahr werden kann. Und jeder, der hier sitzt und sagen kann, ich habe die Herrlichkeit und Heiligkeit Jesu, auch wenn ich ihn nicht sehe, aber schon geschmeckt. Wer hat es schon geschmeckt? Wenn ich schon erkannt habe, dass Gott lebendig ist und in meinem Leben real ist, dann weißt du, dass der Himmel schon die Erde geküsst hat. Und dann weißt du, dass Hoffnung da ist. Dass wir nicht komplett nur auf uns alleine gestellt sind und völlig isoliert von der himmlischen Herrschaft, sondern dass Jesus jetzt schon anfängt und jetzt schon uns einen Taste, einen Geschmack gibt für die Himmelswelt. Wir sagen, ich habe das einmal geschmeckt. Und wenn du einmal was Neues geschmeckt hast, dann wirst du davon nicht wieder los. Wenn meine kleinen Kinder anfangen, Nutella zu essen. Nutella und das Himmelreich, ja, haben schon signifikante Unterschiede. Aber wenn sie einmal die Süßigkeit erlebt haben, was habt ihr da Braunes auf eurem Toast? Das möchte ich aber auch. Wenn du einmal die Herrlichkeit geschmeckt hast, davon gibt es mehr. Und so ist die Herrlichkeit Jesu, die uns in Matthäus 8 begegnet, dass wir schmecken. Im Englischen spricht man auch davon, von der Sweetness of Jesus. Von der Süße Jesu. Im Deutschen funktioniert das nicht. Im Englischen funktioniert das. Ich weiß auch nicht, wie ich das richtig übersetzen soll, aber dieser Genuss, den wir in Jesus haben, zu wissen, Herr, du bist da, du bist lebendig und ich erfahre dich. Ich liebe dich und ich merke auch, wie du mich liebst. Manchmal merke ich es vielleicht weniger, manchmal mehr, aber Jesus, du bist da und da ist etwas für uns bereit. Wir gehören schon jetzt zu der neuen Schöpfung, auch wenn wir noch nicht alle ihre Segnungen empfangen haben. Das bedeutet, wir wissen, dass es Heilung in diesem Zeitalter gibt. Aber wir wissen nicht, wie viel Heilung in diesem Zeitalter uns zur Verfügung steht. Das ist eine Spannung. Wir wissen, Heilung ist für dieses Zeitalter gedacht. Aber wir wissen nicht, wie viel Heilung für dieses Zeitalter bestimmt ist. Das eine wissen wir. Wir lesen Gottes Wort und es macht uns Hunger nach mehr. Wir müssen nicht wissen, wie viel. Wir müssen nur wissen, dass Jesus dass er uns beschenken möchte, aber wir uns beschenken wird. Das ist bei Gott, aber wir haben Sehnsucht danach, dass wir uns daran hängen und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie viel, aber das, was du in deinem Honigtopf hast, das will ich haben. Danach strecke ich mich aus. Danach sehne ich mich. Und darum haben wir uns auch gesagt, einige haben es über unsere App auch mitbekommen, dass wir letzten Donnerstag, einige von uns haben gefastet für dieses Anliegen. Wir haben letzte Woche schon für Kranke gebetet. Und wir haben gesagt, wir möchten das Thema wach halten unter uns. Und wir werden auch nächsten Donnerstag wieder fasten. Zumindest die, die möchten. Einige können auch nicht so fasten, wie sie gerne wollten. Wir haben Fasten- und Gebetszeit am Donnerstag, wo wir diesem Thema der wundersamen Heilung Gottes unter uns, wo wir das unter uns und vor Gottes Thron wach halten möchten und beten, Herr, wirke das unter uns. Ach, das war ein schönes einleitendes Wort zur Predigt. Kommen wir zu unserem Bibeltext, Matthäus 8, Vers 5. Dort lesen wir, als Jesus aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat. Wir bleiben jetzt mal hier stehen, es wird dann gleich um eine Heilungsbitte gehen. Und was wir hier erleben, vor allem wenn wir letzte Woche noch im Sinn haben, woher wir gerade kommen, Jesus hat gerade geheilt. Jesus hat wen geheilt? Einen Aussätzigen, einen Hautkranken, einen völlig isolierten Menschen. So eine richtig arme Socke, könnte man sagen. Eine richtig arme Socke. Und der Kontrast könnte nicht größer sein hier in unserem Text. Eben gerade begegnet Jesus noch einem Aussätzigen, ein Nichts in der Gesellschaft. Und jetzt kommt ein römischer Hauptmann. Alles in dieser Gesellschaft. Arm, reich, privilegiert und verstoßen. Alles kommt hier zu Jesus. Der Aussätzige ist komplett von der Gesellschaft ausgeschlossen. Der Hauptmann, der kontrolliert die Gesellschaft. Auf den Aussätzigen wird herabgeschaut, aber zu dem Hauptmann wird aufgeschaut. Der Aussätzige ist angewiesen auf das Erbarmen der Gesellschaft. Aber die Gesellschaft ist ausgeliefert dem Erbarmen eines römischen Hauptmanns. Da war nicht so viel mit Demokratie wie heute. Und das Evangelium hier lehrt uns an dieser Stelle etwas. Jeder kann zu Jesus kommen. Egal wie privilegiert oder nicht privilegiert du bist. Das Evangelium ist für die Armen und für die Reichen. Jesus ist für jeden gekommen, jeder kann kommen. Und ich möchte noch eine Schippe drauflegen. Ich glaube, dass uns diese Passage noch etwas lehrt. Nicht nur, dass jeder kommen kann, sondern diese Passage zeigt uns, dass jeder kommen muss. Denn manchmal wird es ja auch so im Alltag so gesagt, naja, so der Glaube, das ist für die Schwächeren. Für diejenigen, die es nicht hinkriegen, die ihr Leben nicht unter Kontrolle haben, die irgendwie lost und verloren sind in dieser Welt. Und solche Leute brauchen halt den Glauben als, so als Krücke, damit sie irgendwie durch den Tag kommen. Diese Passage zeigt uns, niemand steht über den Dingen des Lebens. Egal wie privilegiert du bist, egal wie viel Kontrolle, wie viel Macht und wie viel Prestige du hast, egal welchen Status du genießt, niemand ist so stark, dass nicht die Dinge dieser Welt ihn in seiner Existenz nicht erschüttern könnten. Jeder wird früher oder später von diesem Leben erschüttert. Jeder wird irgendwann richtig in die Knie gezwungen. Und selbst wenn du sagst, mir geht's gerade gut, schau dich um, sei nicht blind, mach deine Augen auf und du wirst in deiner Geschichte, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, wirst du Not und Elend sehen, das zum Himmel schreit. Und wenn dich das dann nicht berührt, wenn dich das nicht in die Knie zwingt, wenn dich das nicht zu Gott schreien lässt, dann bist du einfach arrogant und du bist blind, dass du vor der Realität die Augen verschließt. Kein Mensch, der ein bisschen Empathie, ein bisschen Barmherzigkeit in seinem Herzen wiederfindet, kann diese Welt anschauen und sagen, sowas brauchen wir nicht, nur für die Schwachen ist der Glaube. Hey, Hochmut kommt vor dem Fall. Dein Fall wird sehr groß sein. Besser du demütigst dich jetzt schon. Mach die Augen auf, Freund. Du findest dich stark? Du findest, dass die, die hier sitzen und die das hier brauchen, das sind alles nur Schwächlinge? Auch dein Hauptmann-Moment aus Matthäus 8, Vers 5 wird kommen, dass du deine Knie vor dem Meister beugen wirst. Und besser, du beugst sie vorher freiwillig, als dass Jesus kommt und du deine Knie beugen musst vor dem allmächtigen Gott. Niemand steht über den Dingen. Und lass uns nicht darauf reinfallen, es ist nur für die Schwächlinge das Evangelium. Das Evangelium ist für alle, für die Unprivilegierten und auch für die Privilegierten. Diese Welt hat es in sich und greift uns überall an. Die Sünde ist überall. Die Auswirkung unserer Gottesferne ist überall zu spüren. Und wer sich dem ehrlich öffnet, wird wie der Hauptmann, der alles hat, der jede Kontrolle hat, wird zu dem gehen, der mehr Kontrolle hat und mehr macht als er selbst. Der nächste Vers beschreibt, was den Hauptmann in seinem Leben zur Erschütterung gebracht hat. Ein Hauptmann trat zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Das war ein Mensch, der nicht nur, obwohl er in so einer erhabenen Stellung war, war er nicht einfach nur für sich, er hat nicht nur an sich gedacht. Er hat seinen Diener gesehen, einen Untergebenen hat er gesehen und das hat sein Herz berührt. Und dieser Untergebene, dieser Diener, der leidet, hier heißt es, stark, schrecklich, furchtbar oder hart. So kannst du es übersetzen. Nicht einfach irgendein Leid. Hartes Leiden. Hartes Leiden. Und das Leid wird mit dem Wort beschrieben, dass er harte Plagen hatte oder harte Qualen litt. Er wurde gequält. Die Bibel beschreibt dieses Wort, was wir hier wiederfinden, wenn du ins Griechische hineinschaust und dann durch die Bibel blätterst und dir ähnliche Stellen anschaust, wo dieses Wort der Qualen und der Plagen beschrieben wird, es ist ein Spektrum. Es kann sein, dass du auf einer Bootsfahrt bist und in eine riesige Not kommst, in eine große Qual, weil die Schiffsfahrt alles gerade von dir fordert. Wer war mal auf rauer See und es hat ihm richtig das Fürchten gelehrt? Ja. Das wird in der Bibel beschrieben und mit dem gleichen Wort, aber das ist nicht alles. Dieses Wort wird in der Offenbarung auch für Höllenqualen beschrieben. Das, was am Ende denen blüht, die in der Rebellion gegenüber Gott verharren und dann den Zorn Gottes erleben werden im Feuersee. Diese Höllenqualen sind dasselbe Wort. Jetzt kommen wir vielleicht und kriegen wir so einen Geschmack. Was ist da passiert? Durch was ist dieser Diener gegangen? Wenn man über Heilung spricht und in Diskussion ist, dann gibt es immer eine wichtige Sache, über die man spricht, die irgendwie eine entscheidende Rolle hat. Wem fällt etwas ein? Wie man zu einer Heilung kommt? Was ist dafür nötig? Was wird oft in Gesprächen dann diskutiert? Glauben. So, Genau, das war schon ein Treffer. Schon Bingo mit einem Stichwort. Glauben, das ist oft ein heißes Thema. Welche Rolle spielt der Glaube, um gesund zu werden? Und gerne schaut man dann auf die Geschichten, die wir letzte Woche uns angeschaut haben, vom Aussätzigen. Dieser Mann ist zu Jesus gerannt mit seiner eigenen Unreinheit und hatte sein Vertrauen auf Jesus gesetzt, dass er ihn heilt, und er wurde geheilt. Sein Glaube wurde beantwortet. Und so kommt es dann sehr stark unter vielen Christen, dass sie sagen, dieser Glaube ist essentiell des Kranken, um Heilung zu bekommen. Kein Glaube, keine Heilung. Zweifelst du, keine Wiederherstellung. Und es ist richtig, dass Jesus Unglaube und Zweifel nicht wirklich lobt. Unglaube und Zweifel kommt in der Bibel nicht so gut bei weg. Jesus will, dass man Vertrauen fasst, dass man gläubig wird. Aber ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Jahren unter uns Christen folgende eindimensionale Vorstellung hinter uns lassen. Wenn der Kranke nicht geheilt wird, dann hatte er zu wenig Glauben. Viele sind kaputt von so einer Theologie. Du bist krank und du bist nicht gesund geworden, dann hattest du zu wenig Glauben. Du bist das Problem, weil wer gesund werden möchte, der muss selber glauben. Gefährliche Lehre. Wenn ich mit jemandem bete, dann bete ich auch für diese Person, dass sie Glauben fasst. Vertraue auf Gott, ja. Aber ich baue nicht den Druck auf, dass der Kranke glauben muss, ansonsten ist keinerlei Hoffnung für ihn da. Warum sage ich das? Schaut, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Schaut mal in den Text. Wie viel Glauben hatte der Kranke? Der kranke Diener des Hauptmanns. Wir wissen es nicht. Warum wissen wir das nicht? Weil es dort gar nicht steht. Ist der Diener am Ende gesund? Ja. Der Glaube des Dieners, der gerade Höllenqualen leidet auf seinem Bett und gelähmt ist und sich nicht bewegen kann. Wir wissen gar nichts über seinen Glauben. Wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt Jesus kannte. Wir wissen noch nicht einmal, ob er von der Existenz Jesu wusste. Vielleicht, wahrscheinlich. Aber wir wissen es nicht, es spielt keine Rolle für diese Geschichte. Es spielt keine Rolle für seine Heilung, welchen Glauben er gerade hat. Und so sehen wir, wenn wir auch ins nächste Kapitel gehen, Matthäus 9, lesen wir in Vers 2 und Vers 6 eine sehr berühmte Begebenheit, die wir im Kindergottesdienst rauf und runter immer hören, weil sie so schön plastisch und bildlich ist. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und später in Vers 6 geht es weiter. Dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Hier ist jemand, der kann nicht laufen, muss getragen werden und er ist am Ende gesund. Wie viel Glauben hatte der, auf dem Bett lag? Wissen wir nicht. Aber Jesus hat doch Glauben gesehen. Von wem hat er den Glauben gesehen? Von den Freunden. Die Freunde sind gekommen und haben den Kranken gebracht. Und es heißt in unserem Text, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf dem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Es kann sein, dass der Gelähmte auf dem Bett lag und sagt: Hey, was macht ihr hier mit mir? Was habt ihr vor? Vorführen oder was? Dass alle Aufmerksamkeit jetzt auf mich gelenkt wird. Jesus sieht Glauben, aber er ist nicht fokussiert auf den Gelähmten. Er sieht, wie dieser Mann ummantelt wird von Gläubigen. Von Menschen, die sich berühren lassen von diesem Schicksal und Fürbitter werden für ihn. Die ihn tragen, der sich selber nicht tragen kann. Und es kann sein, dass wir in Matthäus 8, in unserer Passage mit dem Hauptmann, dass dieser Diener im Bett liegt und Höllenqualen leidet und gar keinen Glauben mehr in sich wiederfindet. Ist diese Person hoffnungslos? Ich sage euch nein. Diese Person hatte jemanden an seiner Seite, der ihn gesehen hat und gesagt hat, ich kenne jemanden, der kann. Auch wenn du keinen Glauben hast, auch wenn du keine Kraft hast, wenn du nicht gehen kannst, keine Ahnung, ob du Glauben hast, ich gehe für dich. Ich gehe stellvertretend für dich zu ihm und bitte um Heilung. Und manchmal, meine Lieben, braucht es Freunde wie den Hauptmann, die bereit sind, ein fremdes Anliegen vor den Thron der Gnade zu bringen. Es kann nämlich sein, dass du dich irgendwann in einer Situation wiederfindest. Da kannst du vorher für andere gebetet haben. Und auf einmal hast du nichts mehr in dir, was du bringen kannst. Besser ist, dass du dann Menschen an der Seite hast, die dich sehen und die dich im Bild gesprochen mit diesem Bett tragen und zu Jesus bringen, weil du selber nicht mehr gehen kannst. Preist den Herrn dafür, dass es nicht auf unsere Leistung ankommt, dass wir beschenkt werden. Völlig unverdient, aus reiner Gnade wird der Kranke beschenkt, auch wenn er selber in sich nichts findet. Aber er hat jemanden, der sagt, du kannst nicht glauben, ich glaube für dich. Du kannst nicht gehen, ich gehe für dich. Diese Passage zeigt uns, dass diese Welt Fürbitter braucht, die für andere bitten. Frag dich, bist du so ein Fürbitter? Denn manche auch in Gemeinde leben ziemlich ihr Leben, ihr christliches Leben allein für sich. Es geht um ihre Nöte, es geht um ihre Ziele, es geht um ihre Agenda, aber es ist kein Herz dafür da, wie es anderen geht. Und das ist eine ernste Angelegenheit, meine Lieben. Die Kirchen sind voll von Menschen, die einfach nur zuschauen, die einfach nur am Rande stehen und einfach nur gesegnet werden wollen für sich. Und ich frage hier in diesen Raum hinein, bist du einer, der sich segnen lässt und sich dann fragt, wie kann ich ein Segen für andere sein? Ich sage dir, Gemeinde ist nicht dafür da, dass du einfach da bist, um selber wie eine Made im Speck zu leben, sondern Fürbitter werden gesucht. Und ich sage euch als Pastor, der Erfahrung in dieser Sache hat, ihr werdet gebraucht als Fürbitter. Denn manchmal sind Menschen in Not und ich muss mich fragen, wem kann ich das noch anvertrauen? Weil es oft wenige gibt. Weil es oft zu wenig gibt, die Verantwortung übernehmen möchten für andere. Weil sie mit ihrem eigenen Kram so voll sind. Und kein Platz haben in ihrem Herzen für den Nächsten. Und ich frage dich, wie viel ist da in dir Zeit für jemand anderen? Es ist wirklich dringend, es ist wirklich wichtig. Im Reich Gottes sind wir Königskinder, die den König repräsentieren. Und der König hat gedient, der König hat gedient, der König hat gedient. Wir können es uns nicht leisten, einfach nur unsere Hände in die Hosentasche zu stecken. Das sollen mal die anderen machen. Wir haben andere dafür verordnet, aber ich nicht. Du wirst Segen erleben, wenn du anfängst zu dienen. Es ist richtig, dass der kranke Diener, der auf diesem Bett da lag, gelähmt und mit Höllenqualen, überseht, dass der natürlich gesegnet wurde. Glaubt ihr, dass der Hauptmann gesegnet nach Hause gegangen ist? Das muss ein Wahnsinnsmoment für den Hauptmann gewesen sein. Alle stehen und liegen zu lassen. Und dem zu dienen, der ihm eigentlich dienen muss. Der Hauptmann ist nicht Diener. Der Hauptmann ist Chef, ist Boss. Der Diener ist Diener. Aber der Hauptmann ist von seinem Ross runter, ist von seinem Thron runter und wurde ziemlich Jesus ähnlich und hat angefangen zu dienen. Liebe Geschwister, es ist ernst. Fragt euch, wem kann ich dienen? Und wenn du sagst, ich habe keine Kapazitäten, ich habe keine Zeit, Fürbitte tun kann jeder. Ins Gebet gehen und jemanden begleiten im Gebet kann jeder. Und vielleicht ist es heute dran, nach diesem Gottesdienst zu sagen, Herr, leg mir jemand auf dem Herzen hier, dass ich zu ihm hingehe oder zu ihr und frage, gibt es etwas, wofür ich beten kann? Was kann ich mitnehmen und für dich beten? Jesus wird es gebrauchen. Jesus sucht Fürbitter. Wir müssen weitermachen. Vers 7. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Ich will kommen und ihn heilen. Jesus ist entschlossen, Jesus ist entschieden, Jesus will etwas tun. Er geht auf dieses Anliegen ein, er geht da rein und sagt, okay, ich mache das zu meinem Anliegen. Jesus tut niemals etwas, was er nicht tun möchte. Habt ihr das gehört? Jesus tut niemals etwas, was er nicht tun möchte. Wenn wir beten, dann sind wir niemals in der Rolle, dass wir bei Jesus irgendwie ein Interesse für etwas wecken, wofür er kein Interesse hat. Es ist nicht so, dass Jesus irgendwie in einem Widerwillen unterwegs ist und wir ihn erstmal von etwas überzeugen, was er selber gar nicht auf der Agenda hat, und wir irgendwie seinen Willen biegen, dass er in die Richtung geht, in die wir wollen. Wenn du versuchst, so zu beten seit Jahren, einige Christen tun das tatsächlich, du wirst mit dieser Art und Weise zu beten irgendwann ins Grab gehen und keinen Segen erleben. Warum? Wir können den Segen Gottes nicht kontrollieren. Wir können den Segen Gottes nicht kontrollieren. Die Kirche in Deutschland versucht es aber, Dinge zu segnen, die Gott nie und nimmer segnen wird. Da kannst du die schönste Liturgie haben. Du kannst den schönsten Gottesdienst haben. Du kannst den größten Pomp haben. Du kannst die größten Priester in ihren Gewändern haben und sie können ihre Zeremonie machen. Wenn Gott gesagt hat, ich segne etwas nicht, dann kannst du nicht sagen, wir segnen das im Namen Gottes. Nix ist das. Gott lacht darüber. Gott kann so etwas nur verspotten, wenn wir meinen, dass wir seinen Segen kontrollieren könnten. Wir können Gottes Wunder nicht steuern und wir können seine Heilung auch nicht verordnen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Wer ist Gott? Wer ist Chef im Ring? Sicherlich nicht wir. Also niemand ist in der Lage, Jesus zu etwas zu zwingen, was ihm zuwiderläuft. Was Jesus nicht möchte, das tut er auch nicht. Doch nun tut Jesus etwas, was auch der Hauptmann möchte. Oder? Jesus tut etwas, was der Hauptmann auch möchte. Lektion. Dass Jesus den Diener heilen möchte, ist kein Resultat von Überredung, sondern ein Ausdruck des Herzens Jesu. Der römische Hauptmann hat nicht überredet, sondern er hat das gefunden, was in Jesu Herzen ist, und hat Gottes Willen erbeten für diese Situation. Der Hauptmann bewegte etwas, was Jesus bereits in sich bewegte. Wenn wir Fürbitte tun, dann ist es nicht etwas, dass wir etwas Neues suchen und zu Gott bringen und ihm irgendwie mehr Erkenntnis geben und er sich dann darauf einlässt. Wenn wir Fürbitte tun, dann schauen wir nicht nach etwas Neuem, sondern wir schauen auf das Herz Gottes. Wir schauen uns den Herrn an. Und sein Anliegen wird auf unser Herz gelegt und wir reden und wir sprechen mit Gott über sein Anliegen. Und so macht uns Gott zu Partnern seines Wirkens, dass er sagt, jawohl, ich erhöre dein Gebet, weil du erkannt hast, was in meinem Herzen wichtig geworden ist. Nicht ich, Gott, erkenne, was du wichtig empfindest, sondern, mein liebes Kind, du hast erkannt, was mir wichtig ist. Und deswegen stimmen wir überein in dieser Sache. Wie konnte dieser Hauptmann voller Zutrauen zu Jesus laufen und ausgerechnet diese Sache tun, ihn um so eine große Sache bitten? Woher hat er diese Hoffnung? Vorher im Matthäus-Evangelium, Matthäus 4, Vers 24 lesen wir, Und die Kunde von ihm, von Jesus, ging hinaus in das ganze Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und besessen und mondsüchtig und gelähmt, und er heilte sie. Worum geht's? Die ganze Umgebung hat mitbekommen, welches Herz Jesus hat. Sie haben gesehen, wie sehr Gott die Kranken liebt. Sie haben gesehen, wie willig Jesus Kranke gesund macht. Die ganze Kunde ging aus. Alle haben es gehört, also gehen wir zu Jesus. Wir pilgern zu Jesus und wir legen es vor seine Füße. Und so hat es der Hauptmann dann auch gemacht. In der Bibel steht im Hebräerbrief, dass Gott zu allerletzt zu uns gesprochen hat durch Jesus Christus. Er ist das letzte Wort, was Jesus der Welt zu sagen hat. Das bedeutet, in Jesus sehen wir die perfekte und endgültige Offenbarung Gottes. Wer mag ein Amen dazu sagen? Danke. Schön, dass ich nicht alleine bin. Also in Jesus sehen wir, was bedeutet das, dass Gott sich offenbart? Gott enthüllt sich. Gott ist nicht wie wir können ihn nicht sehen. Gott muss sich uns zeigen. Gott muss sich bekannt machen. Das bedeutet Offenbarung. Dass etwas, was ich nicht gesehen habe, jetzt auf einmal sehe. Und in Jesus sehen wir, wie der Vater im Himmel in Wirklichkeit ist. Und indem wir Jesus in seinen Taten, in seinem Handeln sehen, sehen wir, wie der Vater ist. Und diese Offenbarung, die wir hier in Jesus sehen, in Matthäus 8 und in vielen anderen Kapiteln, enthält das Verlangen Gottes, auf dieser Erde Menschen mit den Segnungen des Reiches Gottes zu beschenken. Und Jesus zeigt es wiederholt, er hat Leidenschaft. Er hat Leidenschaft, Menschen zu heilen, Menschen körperlich gesund zu machen. Das ist ein Wort, was Gott uns zuruft. Es ist unter anderem mein Herzenswunsch, Kranken zu begegnen in der Not und sie zu lindern. Nicht nur seelisch und nicht nur geistlich, nicht nur innerlich. Ich habe einen Bibelkommentar zu diesem Bibeltext gelesen. Und ich habe dann diesen Kommentar gelesen von einem Theologen. Viel, viel, viel wurde gesagt. Und nur in einer Zeile ging es um körperliche Heilung. Und am Ende ging es aber eigentlich nur darum, so, dass wir innerlich wieder auf Kurs kommen. Dass wir innerlich Heilung erfahren. Und denke ich, ja, das ist alles richtig, aber mein lieber Theologenfreund, was lesen wir hier? Wir haben nämlich Angst. Wir scheuen uns, diesem Thema zu begegnen, weil wir mit so viel Not konfrontiert sind und so viel Leid auch sehen. Und wir westliche Christen haben es verlernt, neu Glauben und neu Mut zu fassen. Gott, dir ist alles möglich, du kannst alles. Du musst nur ein Wort sprechen und es geschieht. Und so können wir Bibellehrer hören, Predigten hören, die lesen diese Texte, aber am Ende geht es nicht darum, dass du neuen Mut fasst, für Kranke zu beten. Meine Lieben, das ist aber genau das, was dieser Text uns sagen möchte. Gott sucht Menschen, die Fürbitte tun. Noch einmal, wir wissen nicht, wie viel Heilung in diesem Zeitalter zur Verfügung steht. Wir wissen nicht, wie viel Heilung uns zur Verfügung steht. Wir wissen nicht, wie viel Honig im Honigtopf ist. Das wissen wir nicht. Aber in Gottes Ratschluss, in seinem Plan, ist ein gewisses Ausmaß an Heilung enthalten. Und Gott gefällt es, seinen geplanten Heilungssegen durch Fürbitte in dieser Welt freizusetzen. Gott hat für diese Zeit, ihr habt diese Kreise vielleicht noch in Erinnerung, wie die beiden Welten sich küssen. Gott hat für diese Zeit ein bestimmtes Maß an Heilung vorgesehen. Und diese Heilung wird freigesetzt unter uns, wenn wir bitten. Und wenn wir für andere beten. Wenn wir es nämlich nicht tun, dann wird es auch nicht geschehen. Darum sagt Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das sagt Jakobus in seinem Brief und er endet dann seinen Brief später. Wenn ihr krank untereinander seid, dann betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Weil Jakobus wusste, wir sind noch nicht im Himmel. Aber das Königreich Gottes ist angebrochen und in diesem Honigtopf gibt es ein gewisses Ausmaß an Heilung für diese Welt. Und das geschieht, wenn wir füreinander beten. Wenn wir aber nicht füreinander beten, dann wird es auch nicht da sein. Das bedeutet, wir haben nicht den Schlüssel für die Heilung. Komm zu mir, ich bete und du bist sofort heil. Das ist nicht das, was uns die biblischen Schriften sagen. Aber es zeigt uns, wir haben eine große Hoffnung, dass der Herr im Erbarmen handelt. Das ist das Wort, das letzte Wort, was Gott zu uns gesprochen hat. Schau dir Jesus an. Siehst du Jesus, wie er mit Kranken umgeht? Siehst du, dass er es gelobt hat, wenn Fürbitter gekommen sind? Was will er jetzt wohl durch dich tun? Heilung freisetzen durch Fürbitte. Heilung freisetzen durch Fürbitte. Lasst uns in Matthäus 8, Vers 8 bis 9 und 13 gehen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu ihnen: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Jetzt springen wir an das Ende der Geschichte. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Die Reaktion des Hauptmanns ist sehr interessant. Jesus, komm nicht zu mir. Jetzt erkläre ich dir mal was, was ich weiß vom Militär. Wenn ich was sage, dann wird es geschehen. Und du bist Jude. Für einen Juden ist es jetzt nicht so angesagt, in deiner Kultur zu mir nach Hause zu kommen. Aber weil ich vertraue, dass du wahnsinnige Macht hast, kannst du nur sprechen und es geschieht. Das ist schon krass. Weil vorher haben wir gesehen, der Aussätzige wird berührt von Jesus und wird rein. Der Hauptmann sagt: Ich lege noch einen drauf, Jesus. Du musst noch nicht mal berühren, du musst nur reden. Du hast Redegewalt. Warum macht der Hauptmann das? Er erklärt gerade: Meine Untergebenen müssen tun, was ich ihnen sage. Und dann sagt er diesen schönen Satz: Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Was hat Jesus vorher gesagt, als er den Hauptmann gehört hat? Er hat gesagt: Ich komme und werde heilen. Und jetzt sagt der Hauptmann, damit wir das gleich klarstellen. In der Regel sage ich, komm, und mein Untergebener kommt. Und du sagst, ich komme. Ich stehe nicht über dir. Es ist meine Gewohnheit, über den Juden hier zu stehen. Aber dass das hier alle mitbekommen, du stehst über mir. Dass hier keine falsche Idee aufkommt: Ich habe nicht mehr Macht über dich, sondern du hast alle Macht. Du hast alle Gewalt. Du hast alle Kontrolle. Wenn du redest, dann geschieht es. Ich weiß nicht, der Hauptmann hat es wahrscheinlich theologisch noch nicht geblickt, aber was er dort gesagt hat, ist: du machst damit dasselbe, was du in deiner Schöpfung schon gemacht hast. Der Herr spricht und es geschah. Der Herr spricht und es geschah. Er weiß es vielleicht nicht, dass er es sagt, aber was er hier sagt: Du bist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Du kannst hier ein Wort reden. Du bist der Allmächtige. Und ich stehe aber gewaltig unter dir und du hast größere Autorität als ich. Es braucht nur ein Wort in Autorität, ein Befehl zur Heilung und die Krankheit weicht und Gesundheit tritt ein. An dieser Stelle entbrennt oft ein Streit unter den Christen, wie man jetzt mit der Krankheit verfahren soll, wenn wir mit Krankheit konfrontiert werden. Der Streit geht in etwa so: Wir sehen doch, dass Jesus hier einfach per Dekret Einige können sich noch an Trump erinnern, wie er seine Dekrete aufgeschrieben hat. Das ging ja schon durch unsere Medien, machen Staatsmänner ja oft. Sie erlassen es und es ist in diesem Augenblick Fakt. Also per Dekret der Krankheit befehlen zu gehen oder dem Gesunden befehlen, gesund zu sein. Sollen wir Heilung verordnen oder sollen wir vielmehr um Krankheit bitten und danach fragen? Versteht ihr den Unterschied? Einige fragen sich, Prediger, komm zum Schluss, ich will nur gesund werden. Ja? Aber viele Christen fragen sich dann, nicht in Emmendingen anscheinend, ja, aber viele Christen fragen sich ja, will Jesus, dass wir in Autorität gehen und Kranke gesund machen? Er sagt ja, macht Kranke gesund und nicht bittet darum, dass Kranke gesund werden. Und dann sehen wir Jesus, wie er zu Lazarus sagt, komm heraus. Und dann ist er auf einmal lebendig. Da ist jemand fieberkrank und er bedroht das Fieber und es geht. Und sehen wir dann auch bei den Aposteln, dass sie solche Nummern abziehen, zu jemandem sagen, steh auf. Sollen wir der Krankheit gebieten zu gehen? Sollen wir dem Kranken Heilung verordnen, im Glauben das aussprechen? Denn es gibt einige, die sagen, wenn du einfach nur bittest, dann wird da nichts geschehen. Oder sollen wir doch bitten und fragen? Und ich finde es immer amüsant zu sehen, wie sich dann die Christen dann kloppen und sagen, nein, das ist so richtig, nein, das ist so richtig. Wisst ihr, was das Schöne an unserer Passage ist? Dass sie beides verbindet und beides wahr ist und beides Platz hat, wenn wir mit Kranken zu tun haben. Der Krankheit wird hier Einhalt geboten. Er sagt, hey Jesus, ich bin auch unter Befehlsgewalt. Ein Wort und es geschieht. Jesus sagt, es ist so, fertig. Das sehen wir in unserer Passage. Aber wie begann diese Passage in Vers 5? Es heißt, als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat. In Apostelgeschichte 9, Vers 40 sehen wir einen Petrus, der in einer ziemlich ausweglosen Situation ist, mit Krankheit konfrontiert. Petrus kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Wir müssen nicht anfangen zu diskutieren und zu streiten, welche Formen, welche Vokabeln werden den Heilungseffekt haben. Leute, wenn wir zu viel uns auf solche Diskussionen einlassen, dann verkommt das Ganze zu Magie. Bei Heilung geht es um eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott, der unser Herz kennt. Aber es geht nicht um so wie ein Zauberspruch. Es gibt ja so Bücher, da kannst du nachlesen. Ist unglaublich. Es ist nicht von früher, was gibt es heute noch? Ja? Wie muss ich den Zauber, Akakadabra? Und dann sage ich das und dann passiert etwas. Hey, Petrus ist in dieser Situation in Apostelgeschichte 9. Er kniet sich nieder und er betet. Und dann steht er auf und er befiehlt. Und dann ist er einfach interessiert, was dann passiert. Also war ganz entspannt. Die Bibel verbindet beides. Es geschieht beides und in unserer Passage geschieht beides. Wir müssen zum Schluss kommen. Matthäus 8, Vers 10 bis 12, Verse, die ich eben gerade ausgelassen habe, aber die uns noch eine Wahrheit, mindestens eine Wahrheit für diesen Morgen weitergeben möchten. Und dann machen wir Schluss. Als aber Jesus es hörte, also die Erklärung, dass der Hauptmann ja auch unter Befehlsgewalt ist und Jesus nur ein Wort sprechen soll und es geschieht, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, was so viel wie bedeutet, Menschen, die gar nichts mit dem Gott Israel zu tun haben und aus allen Herrenländern und aus Emmendingen kommen werden, werden im Himmelreich zusammen mit den Gläubigen sein, so wie der Hauptmann. Aber die Söhne des Reiches, also die Religiösen, die denken, sie sind im Glauben unterwegs. Sie kennen den allmächtigen Gott, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Eine Gefahr, eine Warnung. Hey, besser du kennst den Herrn, als dass du einfach nur einen frommen Anstrich hast. Kenn den Herrn. Er ist deine einzige Rettung am Tag des Gerichts, wenn er wiederkommt. Jesus lobt großen Glauben. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das ist eine ziemliche Packung. Wem sagt Jesus das? Jesus schaut nicht den Hauptmann an und sagt, Hauptmann, so einen großen Glauben wie bei dir habe ich sonst noch nie erlebt hier, sondern unser Text sagt, er sprach zu denen, die nachfolgten. Er redet nicht zu irgendwem. Jesus spricht zu den Gläubigen. Jesus spricht zu denen, die nachfolgen. Und sagt, hey Leute, so ein Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht entdeckt. Was lernen wir hier heraus? Jesus spornt seine Jünger an und dazu dient uns diese Passage hier und heute. Wenn du sagst, du kennst Jesus, Jesus schaut uns in die Augen und sagt, hast du den Willen, hast du den Wunsch und den Herzschlag, mit mir gemeinsam unterwegs zu sein? Hast du erkannt, welches Herz ich habe für Kranke? Und kennst du Elend und Not um dich herum? Dann sei bereit und bete im Einklang meines Willens. Wenn du siehst, dass ich Kranke liebe, dann bete doch zu mir, denn durch Fürbitte setze ich Heilung in dieser Welt frei. Erkennst du es denn nicht? Du musst nicht den Ausgang kennen, aber komm wie der. Das sagt er denen, ehe er die Heilung ausspricht. Ehe die ganze Szene vorbei ist, sagt er ihnen das schon. Seht ihr, was hier geschieht? Das wünsche ich mir von euch. Ihr seid da noch nicht, wo der ist. Und ich glaube, dass Jesus uns genau als Kirche das zuspricht. Deswegen ist uns das so überliefert, dass er zu denen spricht, die nachfolgten. Betet zu mir. Ihr wisst jetzt noch nicht, was gleich geschehen wird, aber ich möchte von euch diese Hingabe. Denn gemeinsam werden wir sehen, wie das Reich Gottes sich manifestiert unter euch. Denn im Honigtopf Gottes, des Reiches Gottes, ist noch eine Menge Honig drin. Wollt ihr ihn? Amen. Amen. Amen.